Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir sind in der zweiten Stunde und das heißt, wir haben Gäste hier, besser gesagt, ja, einen im Studio und mehrere virtuell zugeschaltet. Im Studio begrüße ich den Robert. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Matze.
Und in der Altstadt von Tübingen begrüße ich die Fruchtschranne, das Wohnprojekt in der Altstadt, in der Fruchtschranne. Hallo, schön, dass auch ihr dabei seid. Vom Wohnzimmer aus könnt ihr mitreden. Ihr hört uns gut und wir euch hoffentlich auch.
Ja, wir hören euch gut. Hallo.
Perfekt. Und dann begrüße ich auch noch den Thomas vom Büro Aktiv, der nämlich auch in der Fruchtschranne das Büro für diese Freiwilligenvermittlung hat. Hallo, Thomas.
Ja, ich grüße euch. Hallo.
So, es geht um die Fruchtschranne, das Wohnprojekt, die Schranne, und da stehen große Veränderungen an, zumindest in der Form, dass das Haus in den Besitz dieser Wohnprojekts übergehen soll, und das ist ja schon ein ganz schöner Aufwand, da geht es um viel Geld und stellt euch vielleicht aber erstmal einfach kurz vor und dann reden wir weiter über Direktkredite, Mietshäuser-Syndikat und, was da noch alles dran hängt. Robert, du vielleicht mal.
Ja, Hallöchen. Genau, also es gibt ja, wie wir wissen, auch in Tübingen durchaus das Problem, dass die Mietspirale sich unendlich nach oben schraubt. Und als Mieter hat man in der Regel nur begrenzt Möglichkeiten, da Einfluss drauf zu nehmen. Wenn man aber sein eigener Vermieter ist und alle Planungen, die so ein Haus betreffen, in der Gemeinschaft treffen kann, dann hat man da auch einen gewissen Einfluss drauf. Und das ist natürlich eins der Hauptziele, die das Mietersyndikat als Konzept so haben, als auch wir natürlich als Projekt, die versuchen, dieses Konzept umzusetzen. Wir sind eine bunte Truppe aus Berufstätigen und Studierenden, die dort in dieser WG zusammenwohnen. Ich sage mal, wir liebäugeln schon eine ganze Weile mit der Möglichkeit, ganz selbstverwaltet zu wohnen und sich entsprechend zu entfalten. So richtig akut ist es dann aber erst Ende 2018 geworden, als die Besitzerin dieses Hauses, mit denen wir also guten Kontakt hatten auch und wo es eigentlich nie Ärger gab, die ist gestorben und dann ist dieses Gebäude an eine Erbengemeinschaft übergegangen und die möchten das dann eben auch abstoßen. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt oder nie, das müssen wir tun und haben uns dran gemacht, das Projekt zu gründen. Das ist mit ganz, ganz viel Arbeit verbunden. Ich sag mal, zusätzlich zum normalen Arbeiten gehen, ist das eine richtig heftige Geschichte. Also ich würde sagen, man könnte da locker noch mal eine halbe Stelle draufrechnen, was man da so an wöchentlicher Arbeitszeit zu leisten hat, damit das alles funktioniert. Genau, aber vielleicht möchte ich auch noch ein bisschen was ans Wohnzimmer abgeben.
Das Wohnzimmer, stellt sich mal vor. Wie sieht es bei euch aus? Denn beschreibt doch mal.
Wie es bei uns im Wohnzimmer aussieht.
Ja, genau. Was sind denn die Optik?
Also es ist so ein Wohnbüro mittlerweile. Hier liegen überall Ordner rum, Umschläge. Wir haben jetzt einen Drucker, Laptop, so Zeug haben wir uns angeschafft. Ja, also so ein Arbeitsrechner für alle. Wir haben ja jetzt einen Haufen Buchhaltung, die wir machen müssen, Direktkredite, die zu verwalten sind. Dann gibt es natürlich immer noch einen Haufen Zeug im Haus zu erledigen, Reparaturen hier und da. Das alltägliche Leben geht ja auch weiter trotzdem hier. Und naja, ein bisschen chaotisch, aber die Buchhaltung hat jetzt schon Ordnung angenommen auch. Muss man natürlich machen, weil sonst hätten wir mittlerweile gar keinen Überblick mehr über die ganzen Dinge. So viele Leute sind wir auch gar nicht. Jetzt, wenn man auch andere Projekte anschaut, ne, die haben dann auch ein bisschen mehr Manpower zu liefern. Und da rollt dann schon einiges so auch auf den Einzelnen zu. Ne. Wir haben nur schon Arbeitskreise gebildet, aber die überlappen sich natürlich auch. Also jeder ist mittlerweile, glaube ich, in 2, 3 Arbeitskreisen drin. Und also es läuft eigentlich schon ganz gut trotzdem. Aber es ist einiges an Arbeit.
Ja, du hast angesprochen, ihr seid zu 11, also die anderen Wohnprojekte sind da bis zu 100 Leute groß, ja, und welche Arbeitskreise habt ihr denn da jetzt so gegründet? Was gibt's da alles?
Naja, wir haben, wie schon erwähnt, einen Arbeitskreis, der Schwerpunkt Buchhaltung hat, dann der auch, also das, wie gesagt, überlappt sich dann im Arbeitskreis Direktkredite, Arbeitskreis Sanierung, wir wollen auch Geld beantragen für Sozialwohnungen. Das ist auch so ein eigener Bereich. Und ich weiß nicht, was habe ich vergessen?
Mir fällt sonst noch ein dazu, das ändert sich natürlich auch immer ein bisschen mit den Phasen vom Projekt. Am Anfang sind andere Aufgaben nötig als in der Mitte oder am Ende. Jetzt sind wir natürlich schwerpunktmäßig mit der Finanzierung beschäftigt. Die Öffentlichkeitsarbeit musste erstmal ganz schön an den Start gebracht werden, also Homepage und Flyer erstellen. Ja, und jetzt rollt langsam auch die Sanierungsplanung mehr ran. Da müssen dann auch die Anträge gestellt werden. Das heißt, es ist auch ein bisschen phasenabhängig, was wann gemacht werden muss, natürlich.
Was waren denn die allerersten Schritte, nachdem ihr quasi euch dazu entschlossen habt, das Haus zu kaufen? Womit ging es denn los?
Ja, also der ganz allererste Schritt war prinzipiell Kontakt aufzunehmen zu Vertretern des Mietshäuser-Syndikats. Also das muss man sich vorstellen. Es gibt in Tübingen mehrere Projekte natürlich, die schon erledigt sind und die schon am Laufen sind. Und aus diesen Projekten heraus, so ist die Vorstellung, sollen auch beratende Personen hervorgehen, die dann wiederum neue Projekte beraten. Und da ich persönlich jeden Dienstag mit einem von den Leuten, die da fett am Start sind, Skat spiele, war für mich klar, okay, das wird der Timon. Das ist dann auch so gekommen. Wir haben uns dann zusammengesetzt und erstmal grundsätzlich geguckt, ist das Ganze auch in den Grenzen, wie wir sie uns selber setzen, also ein Mietpreis, der eine bestimmte Summe nicht überschreiten soll. Wir haben den jetzt mal auf eine Kaltmiete von 8,50 festgesetzt, bei über 12 Euro Vergleichsmiete in der Gegend. Das ist, denke ich, schon eine ganz faire Sache. Und da musste man erstmal durchrechnen, passt das alles erstmal von dieser Seite her? Ist es stemmbar mit diesen Mietpreisen bei dem Kaufpreis, der vereinbart wurde, zu zahlen und zu organisieren? Und das wurde bejaht. Also wir haben herausbekommen, jawohl, es geht, wunderbar. Und wenn das erledigt ist, dann geht es dann schon ein bisschen an die Detailplanung. Also da muss ein Liquiditätsplan erstellt werden und ein Finanzplan. Aber ganz vorher noch muss man einen Verein gründen. Und dieser Verein, der heißt die Schranne e.V., ist ein eingetragener Verein, aber nicht gemeinnützig, sondern der hat ja eine gewisse Absicht, nämlich der Verein gründet eine Firma und das ist das Hausprojekt oder die Hausprojekt Fruchtschranne GmbH und die wiederum soll dann das Haus kaufen und dann an die Leute, die da drinnen wohnen, vermieten.
So. Das ist in Tübingen jetzt irgendwie schon bekannt, aber auch ein bisschen kompliziert. Warum ist das so?
Prinzipiell ist dieses Konstrukt das einfachste und flexibelste, um sicherzustellen, dass auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen der einzelnen Bewohnenden keine Grundvoraussetzung haben. Also wäre man beispielsweise über den Weg einer Genossenschaft gegangen, dann hätten einzelne Mitglieder, die eintreten, also wenn man ins Haus einzieht, sollte man da eben auch mit eintreten. Für eine Genossenschaft braucht man immer irgendwie ein gewisses Grundkapital, was man mitbringen muss, um sich dann halt diese Genossenschaftsanteile zu kaufen. Mal davon abgesehen, dass da jeder Einzug und Auszug einen Weg zum Notar bedeuten würde und damit Extrakosten. Und das geht halt mit der GmbH viel, viel easier. Hier haben wir zwei Gesellschaften. Das sind einmal wir als Verein. Und im Moment sind wir noch der alleinige Gesellschafter der Firma. Das Mietshäuser-Syndikat soll aber als zweiter Part mit dazukommen. Und dann erst, wenn das Mietshäuser-Syndikat als Partner mit an Bord ist, wird auch dieses Gebäude am Ende unverkäuflich. Ja? Weil das Mietshäuser-Syndikat als zweiter Partner ein Vetorecht hat, wenn es um die Weiterveräußerung der Immobilie geht. Ja? Und da wird die natürlich immer sagen, nö, machen wir nicht. So, und das ist natürlich auch so die Idee dahinter. Also wir wollen nicht einfach nur als Projekt das Haus erwerben und bewirtschaften, sondern es soll auch verhindert werden, dass dieses Objekt jemals wieder auf den freien Immobilienmarkt zurückkommt. Und somit haben wir dann unter Umständen auch Einfluss auf den Mietspiegel um uns herum, falls das noch mehr machen sollten. Glaube ich jetzt zwar nicht in der nächsten Zeit, aber so ist halt zumindest mal die Idee.
Aber mit der Erbengemeinschaft, mit dem quasi Verkaufsstart, war es ja erstmal auf dem freien Markt. Wie konntet ihr euch da positionieren und auch mithalten mit eurem Angebot?
Ja, also man kann nicht sagen, dass das Haus jemals auf dem freien Markt war. Nachdem die Erbengemeinschaft sich halt gebildet hatte, gab es da auch Interesse von einem von den Miterben, das Haus quasi zu übernehmen. Das hätte aber bedeutet, dass wir 1.000 Euro mehr Miete bezahlen sollen. Haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Aber wir würden es kaufen, auch wenn das trotzdem bedeutet, dass wir mehr Miete zahlen. Weil man muss sagen, wir hatten über die Jahre hinweg einen super, super Mietvertrag, der auch nie großartig angepasst wurde seit 2004, seitdem es die WG halt gibt. Von daher waren da die Mietpreise wirklich also weit unter dem, was man da normalerweise zahlt in der Gegend. Heißt aber auch für uns, dass jetzt die Mieten ungefähr um ein Drittel anziehen dann. Ne? Also das muss man halt dann schon sehen. Also 20-30% ungefähr. Ne?
Aber dann zahlt das in die eigene Tasche und dann habt ihr auch eine Sanierung dabei.
Ja, im genau. Paket. Genau. Ja.
Du hast gerade schon gesagt, ein bisschen die Geschichte dieser WG, dieses Projekts, dieses Hauses. Kann man da noch weiter zurückschauen? Wann das Baujahr oder so auch? Was wisst ihr denn über die Geschichte des ganzen Hauses?
Ja, also prinzipiell, wir haben Baupläne von dem Haus, die sind von 69. Von daher gehen wir mal aus, dass das so 70, 71 rum errichtet wurde. Also das heißt, da stand natürlich vorher was anderes. Das Ganze wurde abgetragen bis auf die Grundmauern. Die Kellermauern sind noch da. Dann kam dann eine Betonplatte drüber und ein Betonsockel, wo unten halt der geschäftliche Bereich ist und oben dann im Prinzip zwei Wohneinheiten, die aber auch zu einem Bürohaus quasi gebaut wurden, weil auch relativ bald, nachdem das fertig war, da das Sozialamt eingezogen ist. Also bestechenderweise die Wohngeldstelle des Sozialamtes, das ist natürlich eine schöne Sache. Ne? So, die sind dann umgezogen 2004 rüber da in den Fruchtschrannenhof, da also wo das Bürgeramt halt ist. Und das Haus war frei und dann hatte sich eine gar mutige Truppe von jungen Studenten gefunden und hat dieses Haus quasi eigenverantwortlich gemietet. Es war auch schon von Anfang an so, dass relativ viele Sachen, die zu gestalten waren, eben in Eigenverantwortung, in Eigenregie gemacht wurden. Also man kann da schon sagen, so eine gewisse Selbstverwaltung war da von Anfang an da. Nur eben Sachen wie Gebäudeversicherung und so Sachen hat man halt nicht selber gezahlt und die Grundsteuern und sowas. Ne? Genau. Ja, und gleichzeitig oder auch schon ein bisschen eher, ich glaube auch 2004, da müsste mich der Thomas berichtigen, wenn das nicht stimmt, ist auch das Büro aktiv damit eingezogen.
Das ist doch ein guter Moment, jetzt das Büro aktiv ins Spiel zu bringen und kannst du das Projekt mal vorstellen, Thomas? Büro aktiv, was ist es?
Also der Robert hat es ja schon gesagt, seit 2004 sind wir mit dem Namen Büro aktiv auch hier am Start und gegründet wurde das Ganze im Jahr 97 als eine Art Aktivbörse, eine Hobby-Wissens- und Interessensbörse mit dem Ziel, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern und ein Shake-Hand hinzukriegen zwischen Leuten, die ein Ehrenamt suchen, und Institutionen, Vereinen, Initiativen, die eine ehrenamtliche Arbeit zu vergeben haben. Also das sozusagen im Kleinen zwischen den Menschen. Und im Großen natürlich sind wir auch, treten wir an, dass wir die am örtlichen Gemeinleben Beteiligten vernetzen wollen, dass einfach die Vereine, die Initiativen, die Organisationen und die Stadt voneinander wissen, miteinander umgehen und da im Prinzip die Angebote für die Bürger verbessert werden. Ich persönlich bin zweiter Vorstand im Büro aktiv und ja, wie der Robert auch voll berufstätig. Und so hat das natürlich seinen Platz. Und man muss da schon immer ein bisschen aufschaufeln, dass man für das Thema dann auch genug Zeit hat. Und wir sind ja da drei Geschäftsführer, die GmbH im Prinzip leben sozusagen. Und da sind zwei aus der Schranne und ich bin der Vertreter vom Büro aktiv.
Wie war das bisher eigentlich so, das Zusammenspiel und die Überschneidung oder zwischen Büro aktiv und WG?
Ja, also die Schnittmengen, die waren nicht allzu groß. Ich bin seit 2014 mit dem Büro aktiv in Kontakt, anfangs als einer, der ein Ehrenamt suchte. Und dann bin ich so ein bisschen kleben geblieben, sage ich mal. Ist einfach auch eine schöne Sache, hier tätig zu sein, und bin dann mit der Zeit auch in den Vorstand eingezogen. Und aus dieser Zeit, gut, jetzt bin ich natürlich als Vorstand und Arbeitnehmer jetzt nicht so im Alltag drin wie die Kolleginnen und Kollegen, die hier vor Ort die Arbeit machen. Aber ich denke, dass wir voneinander wussten, aber so richtig viel da nicht miteinander zu tun hatten. Robert und ihr oben helft mir da. Aber das hat sich jetzt natürlich massiv durch das gemeinsame Projekt geändert.
War das für euch von vornherein auch gleich klar, dass Büro aktiv da mit als Teilhaber und Mitkäufer auch auftritt?
Oh, das war also im Prinzip bei uns, das Interesse war sofort da. Also das ist ja eigentlich auch eine Riesenchance. Zum einen im Wohnungsmarkt für bessere Zeiten sich einzusetzen. Und dann betrifft es uns natürlich als Gewerbemieter. Und in das Thema reinzukommen und bis hin zu Geschäftsführung, Vermieter werden, das sind natürlich auch alles Aspekte im Leben. Da kann man ja sich persönlich weiterentwickeln. Also das ist schon eine hoch differenzierte und vielfältige Geschichte. Und man wächst auch noch mehr in die Stadt rein. Über neue Kontakte, über neue Aufgaben und, und.
Ja, eben neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Es ist natürlich auch, man muss es auch irgendwie stemmen können, personell, fachlich und auch finanziell. Welche Veränderungen hat es bei euch beim Büro aktiv dann jetzt zur Folge gehabt schon mal? Bis jetzt?
Ja, bisher noch keine, weil, wir sind repräsentiert im Mieterverein. Ich bin in der Geschäftsführung und ansonsten ist natürlich, der Mietvertrag besteht ja noch weiter, und bis dann der Kauf umgesetzt ist und die neuen berechneten Mieten dann greifen müssen, hat sich ja finanziell vordergründig jetzt im Moment noch gar nichts geändert. Also mit dem Kauf wird das auch natürlich bei uns dazu führen, dass wir dann mit einer höheren Miete rechnen müssen. Und aber andererseits ist es ja dann, wie der Robert schon auch sagte, man ist ja dann Teil des Dunstkreises Eigentümer und hat dann natürlich auch ganz andere Steuerungsmöglichkeiten, aber auch natürlich Aufgaben und Pflichten.
Ich würde gerne noch mal kurz ins Wohnzimmer schalten und vielleicht auch noch mal klären, dieses Zusammenleben in so einem Wohnprojekt, was ist da anders eigentlich, oder in einem Hausprojekt, als in einer normalen WG in Anführungszeichen? Was würdet ihr sagen, was gehört da noch mehr dazu?
Wie ich es vorhin schon angedeutet habe, es gibt diese Arbeitskreise, viele von denen, wenn das Haus dann gekauft ist, die verschwinden ja nicht einfach. Ne? Also wir werden auch nach dem Hauskauf weiter mit Direktkrediten hantieren müssen. Ja? Und auch die Sanierung geht ja dann erst los. Nächstes Jahr im Sommer ist da viel angesetzt. Und da hat schon jeder dann auch einen Job, wo man sich drauf verlassen muss. Also da ist mittlerweile dann, wenn man es jetzt so mit studentischer Zeit vergleicht, na, wenn man dann im Plenum oder im Zusammenhocken oder in einem Organisationskreis dann sitzt und da auch Zusagen macht, dann muss man die auch irgendwo erfüllen. Ja, also das zum Wohle aller, aber das ist mittlerweile eigentlich allen klar. Und da ist schon viel Ernst mit in die Sache reingeflossen. Ja, also davor war es ja einfach nur, man lebt halt miteinander und da war irgendwo der Alltag dann so auch das größte Problem, die größte Herausforderung zu meistern, aber das ist jetzt hier viel, viel spannender als davor eigentlich.
Und war das für alle klar? Da kann ich so das einbringen, weil in manchen Lebensentwürfen ist so ein Hauskauf ja vielleicht wirklich dann der Tropfen zu viel. Oder welche Veränderungen hat es vielleicht auch in der Zusammensetzung da bei euch mitgebracht?
Ja, also da würde ich vielleicht nochmal kurz das Wort übernehmen. Also bei uns hat es innerhalb des letzten Jahres ganz, ganz, ganz viel Veränderungen gegeben. Also zum einen sind zum Ende letzten Jahres ein paar Leute ausgezogen aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich weil sie halt woanders arbeiten gegangen sind. Wir haben dann aber die Mitbewohnersuche wirklich explizit darauf ausgerichtet, dass wir Leute suchen und finden wollen, die sich für so ein Wohnprojekt begeistern und denen auch klar ist, dass das eine Menge Zusatzarbeit bedeutet. Ja, also das heißt, jetzt irgendjemanden bei uns einziehen lassen, nur weil es halt ein cooler Mensch ist, war für uns so nicht darstellbar in dem Moment. Ja. Dann sind im Sommer nochmal ein paar Zimmer frei geworden, weil auch zwei Mitbewohner, die auch schon Kinder haben, was gefunden haben, wo es halt schön grün und Zeugs, also ein Grundstück draußen außen drum herum gibt. Und auf einmal hatten wir nochmal vier Zimmer. Also das heißt, wir hatten eigentlich innerhalb des letzten Jahres mehr oder weniger eine Neuaufstellung der kompletten WG, zumindest mal von zwei Dritteln der Bewohnerschaft. Das wiederum hatte eben auch bedingt, dass das für uns die Chance und die Möglichkeit bietet, Leute in das Projekt reinzuholen, die da wirklich Bock drauf haben. So, und das haben wir auch gemacht. Wir haben fast gar nicht über WG gesucht, das Ganze quasi verbreitet, sondern eher über Hörensagen, beziehungsweise gibt es da ja auch zwischen den Tübinger Wohnprojekten so eine Mailverteilerliste, das ist die Schöner Wohnen Mailverteilerliste. Darüber kann man auch sehr gut explizit Leute suchen, sage ich mal. Ne?
Und das hat funktioniert und war dann ein Casting, WG-Casting, dementsprechend dann auch ein bisschen schon anders, oder? Da habt ihr gleich abgeklopft, auch nach der Bereitschaft.
Ja, also prinzipiell, wir haben uns mehr Zeit für die Castings genommen, wo wir bei der normalen Mitbewohnersuche uns quasi ungefähr 20 Minuten Zeit genommen haben pro Nase, waren es jetzt eine halbe Stunde bis maximal 45 Minuten, aber eigentlich eine halbe Stunde, wo man eben auch auf diese speziellen Sachen nochmal eingehen konnte, das Abklären, Erzählen. Also hier passt auf, es wird wirklich viel, denken wir, weil das wussten wir ja damals auch noch nicht so richtig, aber wurde es. Und so, dass man halt auch so miteinander zusammenkommt. Aber es ging schon auch alleine mal von dem, was wir an Anschreiben quasi rausgeschickt haben, an Ausschreibungen mäßig, hatte das, glaube ich, schon mal eine ganze Menge Leute auch so ein bisschen abgeschreckt, die nur Bock auf Wohnen hatten und das möglichst günstig. Also von solchen Leuten hatten wir relativ wenig Antworten, sage ich mal. Ne? Dafür hat man umso mehr Antworten von wirklich tollen Menschen, wo wir gar nicht alle natürlich bei uns hatten einziehen lassen können. Das ist immer ganz, ganz schwierig, da eine Auswahl zu treffen und dann zu sagen, ja, und jetzt ist es die Person. Ne? Ja, aber trotzdem ein toller Prozess, finde ich. Und dadurch, dass wir aber auch so zusammengewürfelt sind, haben wir gute Möglichkeiten, uns quasi an manchen Stellen neu zu erfinden, neu aufzubauen und uns neu zu organisieren. Das ist schon eine coole Sache.
Aber man kennt sich halt auch noch nicht so gut. Wie habt ihr jetzt so quasi diesen Neustart bisher persönlich wahrgenommen? Haben die sich alle gut eingelebt oder braucht es auch für euch dann quasi nochmal neu, ja, nicht so eine Findungsphase?
Ja, also so eine Art Findungsphase braucht man sicherlich. Da würde ich aber auch mal Laura fragen, wie sie das so wahrgenommen hat. Das wäre vielleicht auch mal gar nicht schlecht.
Spannend. Ich bin im April dazugekommen, so zum ersten Lockdown. Ich habe natürlich auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um da reinzufinden und mich zu orientieren, was eigentlich der Stand ist. Und cool. Es ist natürlich, weil es auf so vielen verschiedenen Ebenen passiert, auch ganz spannend. Man muss sich beim, was das Wohnen angeht, neu zusammenfinden, was das Persönliche angeht und dann natürlich, was die Zusammenarbeit angeht. Das heißt, das sind schon viele Ebenen gleichzeitig, die man irgendwie auf dem Schirm haben muss. Was war nochmal die Frage?
Ja, vielleicht auch nochmal, was hat dich denn besonders gereizt?
Genau, ich habe das Gefühl,
Ja, du kannst gerne auch nochmal daran anknüpfen, aber sonst...
Haben wir gerade nicht verstanden.
Ja, was hat dich denn besonders gereizt, da dich überhaupt da zu melden, dich zu bewerben? Warum bist du da hingezogen?
Also ganz ehrlich, bei mir muss es kurz schnell gehen, das war der Anfang vom Lockdown. Aber ich finde vor allem spannend, bei einer kompletten Neugründung von so einem Projekt mal dabei zu sein. Ich habe schon viele selbstverwaltete Projekte davor kennengelernt, die aber eben schon standen. Und merke jetzt mit diesem ganzen Grundlagenaufbauen doch viel mehr, was da eigentlich dahinter steckt, was die Gedanken und die Idee dahinter sind. Und ich finde es auch spannend, so einem ganzen neuen Projekt diesen Charakter mitzugeben und zu wissen, ich werde da nicht ewig bleiben, aber in, weiß nicht, 10, 20 Jahren laufe ich vorbei und hoffe, dass es immer noch so schön oder sogar noch schöner ist, wie es jetzt ist. Und dass es eben die Leute immer noch begeistert.
Dem Projekt seinen Stempel aufzudrücken, sozusagen, prägend in einer prägenden Phase dabei zu sein. Ja, vielleicht auch nochmal das, bei euch steht auf der Webseite solidarisch wohnen und auch als großer Untertitel. Was bedeutet das für euch, solidarisch wohnen?
Ja, also solidarisches Wohnen heißt natürlich in erster Linie dafür zu sorgen, dass man divers wohnen kann und das eher auf das Einkommen bezogen tatsächlich. Also natürlich auch alles andere in Diversität ist natürlich auch eine schöne Sache. Aber prinzipiell nützt es ja keinem, wenn in so einem Wohnprojekt nur Menschen leben können, die ein entsprechendes Einkommen mitbringen, sondern wir möchten es ermöglichen, dass eben alle Schichten, die wir irgendwie darstellen können, teilhaben können und partizipieren können. Das ist wirklich die Grundlage für alles, ja? Also die Anti-Gentrifizierung sozusagen. Ja? Ansonsten ist natürlich das solidarische Wohnen auch darin beschrieben, dass man halt Dinge miteinander und füreinander macht, dass man, wenn einer nicht kann und sagt, sorry, ich schaff das nicht, dass ich dann eben, ohne dass man da 10-mal nachfragen muss, jemand meldet und sagt, kein Problem, ich übernehme das. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeiten einer solidarischen Mietgestaltung prinzipiell, ja. Also das, wenn wir jetzt Mitbewohner haben, die sich gerade nicht viel leisten können und aber jemand anders da ist, der irgendwie mehr verdient, gibt es da auch die Möglichkeit, da quasi sich gegenseitig anzupassen. Eben weil wir unsere eigenen Vermieter dann sind, können wir natürlich selbst entscheiden, wie die Mietverträge aussehen und wie die Summen aussehen, die da drinnen stehen. Ja. Soweit sind wir jetzt aber im Moment eigentlich noch nicht so, dass wir sagen, okay, na, du kannst dir das und das leisten und dann zahlst du nur das und das und du kannst ein bisschen mehr, also zahlst ein bisschen mehr. Momentan ist das alles noch auf einer gleichen Ebene berechnet alles. Aber wie gesagt, das kann sich auch ändern. Ne? Und ja, das ist mal grundlegend so die Idee, würde ich behaupten.
Gibt es da vom Wohnzimmer noch persönliche Ergänzungen auch zu der Bedeutung, was solidarisch wohnen bedeutet?
Genau. Also ich denke, der Begriff Solidarität muss bei uns eben auch weitergefasst werden. Also das ist nicht nur zum einen das Konzept natürlich, was jetzt erstmal offensichtlich ist, dass wir faire, solidarische Mieten haben wollen. Aber das ganz andere große Ding ist natürlich auch die Wohnform als WG, eben als Projekt, das, was jetzt heißt, man kann auch solidarisch leben. Und zwar nicht nur in einer klassischen Kleinfamilie, sondern eben auch in einer selbstgewählten Gemeinschaft mit Menschen zusammen. Das ist unser persönlicher Kreis jetzt hier in der WG. Und dann geht das natürlich noch weiter. Wie gestalten wir dieses Projekt? Wir sind angewiesen auf Solidarität von eben anderen Menschen, die uns mit Direktkrediten unterstützen, weil ohne das würde es für uns nicht gehen. Also dieses ganze Projekt basiert eben auf Solidarität von anderen und wir wünschen uns natürlich dann auch, diese Solidarität zurückzugeben und entsprechend die Stadt dann auch anders zu gestalten. Ja.
Auf sehr vielen Ebenen spielt sich das ab. Das Haus steht zum Verkauf noch und ist gerade im Begriffe von den Bewohnenden und dem Büro aktiv gekauft zu werden. Um welche Summe dreht sich es eigentlich da? Ihr wohnt zu 11, sind dann dementsprechend viele Zimmer auch?
Ja, also ich weiß nicht genau, ob die Verkäuferseite möchte, dass wir die Summe öffentlich nennen. Deswegen würde ich mal sagen, es ist ein fairer Preis, ja, auf jeden Fall. Und für uns stemmbar und finanzierbar. So daraufhin ist ja die gesamte Finanzplanung quasi ausgelegt. Ne? Aber es ist schon ordentlich. Also ich habe noch nie so viel Geld auf irgendein Konto gesehen, beziehungsweise werden wir sehen, wenn wir alles zusammen haben. Und ich habe noch nie mit solchen riesigen Summen zu tun gehabt. Wenn ich mal irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 Euro auf dem Konto hatte, dann war das schon richtig viel für mich, ne? Und jetzt ist unser Firmenkonto hat die 100.000 Euro Marke schon durchbrochen, was wir schon an Direktkrediten akquiriert haben. Also im Moment stehen wir, glaube ich, so bei 130.000, 140.000 ungefähr. Prinzipiell ist das eine super krasse Vorstellung, aber gleichzeitig auch so virtuell. Wenn man halt nur auf den Computerbildschirm guckt und sieht da halt eine Zahl stehen so und die ist es dann. Ne? Also schon ziemlich, ziemlich interessant, genau.
Wie viel braucht ihr?
Das können wir tatsächlich sagen. Also die Direktkreditsumme, die wir anstreben, sind so 300.000 Euro.
Genau. Und ist also noch ein guter Schritt zu gehen?
Ja.
Bis wann wollt ihr das geschafft haben?
Also prinzipiell soll der Hauskauf Ende Januar abgeschlossen sein. Möglichst, also ist der Wunsch auch der Verkäuferseite uns auch unser Wunsch, weil wir ja auch Umbauarbeiten machen wollen, Sanierungsarbeiten, wir wollen das Haus energetisch fit machen, ja, also man muss sich vorstellen, da ist jetzt so gut wie keine Wärmedämmung verbaut und entsprechend im Winter, selbst wenn man heizt, wird es halt nicht wirklich richtig schön mollig warm, das wissen wir aber auch schon seit 16 Jahren, dass das so ist, das soll sich aber auch mal ändern. Und dafür müssen wir sanieren und dafür brauchen wir eben auch das Geld, wobei dann auch nochmal über andere Kreditinstitute dann auch finanziert wird. Also einerseits, ich fange mal ganz von vorne an, also die 300.000 Euro Direktkredite, das ist unser Eigenkapital, Basiskapital, von dem aus wir alle anderen Maßnahmen heraus finanzieren. Also beispielsweise sind wir dann hier auch mit einer lokalen Bank Werbung machen darf man bei euch nicht, oder?
Lieber, müssen wir nicht.
Nee, genau. Also eine lokale Bank, eine von den eher Good Banks, würde ich sagen, die spekulieren nicht rum und so. Oder nicht großartig. Also jedenfalls nicht im internationalen Geldwertpapierhandel und so. Das dürfen die halt nicht. Mit denen finanzieren wir den Kaufpreis prinzipiell. So, dann gibt es noch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW. Die wiederum gibt einem Geld für die energetische Sanierung. Das kann man beantragen, bekommt dann sehr zinsgünstige Kredite. Und wenn man alles schön gemacht hat, gibt es auch einen fetten Tilgungszuschuss. So. Was dann im Prinzip zu einem ansehnlichen Negativzins führt, den man eigentlich zahlt. Also prinzipiell auf dem Papier haben die KfW-Kredite 0,75%. Mit dem Tilgungszuschuss liegt es aber im Prinzip, kann man so sagen, bei -4,5%. Minus. Das muss man sich mal reinziehen. Also energetisch sanieren lohnt sich. Dann gibt es natürlich auch noch andere Dinge, also Wünsche, die wir haben, die mit realisiert werden sollen, und das muss natürlich dann auch über die Bankfinanzierung bzw. über die Direktkredite mitgemacht werden. Das führt alles am Ende zu einer Wertsteigerung des Hauses, ist ja auch eine super Sache, und macht dann auch die abschließende Finanzierung ein bisschen easier. Und das sieht natürlich eine Bank auch gerne, wenn man dafür sorgt, dass das Haus am Ende, wenn man es gekauft hat, auch mehr wert ist als vorher. Und wir haben da ein wirklich gutes Angebot bekommen, könnte man sagen. Zu den Direktkrediten selber vielleicht nochmal, um darauf zurückzukommen, um das Konzept davon nochmal zu erklären. Also die Sarah hatte ja schon gesagt, dass wir auch auf Solidarität anderer angewiesen sind. Denn die Projekte des Mietshäuser-Syndikats stemmen sich in der Regel aus Menschen oder setzen sich in der Regel aus Menschen zusammen, die selber jetzt kein Eigenkapital großartig auf der hohen Kante liegen haben. Und natürlich könnten die damit auch kein Eigentum erwerben. So, jetzt gibt's aber andere Menschen, die haben Geld auf der hohen Kante und wissen nicht so richtig, wohin damit. Bei der Bank bekommt man keine Zinsen im Moment. Man könnte natürlich zu irgendwelchen börsennotierten Unternehmen gehen, sich da für 3-10% Rendite, je nachdem, welches Risiko man eingehen möchte, oder sogar noch mehr, Wertpapiere kaufen. Und dann das Geld quasi für sich arbeiten lassen. So ähnlich machen wir das auch. Nur ist bei uns die Renditemarge sehr, sehr gering. Also wir sind als Unternehmen, als GmbH dann dabei und nehmen Kredite von Privatpersonen an, ohne den Umweg über eine Bank zu nehmen. Ja? Das heißt, eine interessierte Person, die eben Geld übrig hat und das nicht irgendwelchen DAX-Unternehmen in den Rachen schmeißen möchte, meldet sich bei uns und kann mit uns einen Direktkreditvertrag abschließen. Dieser Direktkreditvertrag ist, und jetzt ist ein bisschen Juristendeutsch, ein qualifiziertes Nachrangdarlehen. Das wiederum heißt, dass der Kredit, der gegeben wird, rechtlich als Eigenkapital betrachtet wird. Ist aber auch wiederum, und das müssen wir auch jedes Mal mit dazu sagen, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man die Gefahren, die so ein qualifiziertes Nachrangdarlehen mit sich bringt, auch auf dem Schirm hat. Wenn wir das verkacken und das Projekt krachen geht und pleite geht, was im Wohnungsgewerbe in der Regel nur ganz, ganz wenigen passiert, und von den Projekten selber ist auch nur eins von über 170 Projekten inzwischen nicht stemmbar gewesen am Ende mehr durch Denkmalschutzauflagen und hast du nicht gesehen. Aber trotzdem ist eine gewisse Gefährdung da, wenn wir grobe Fehler machen und das Unternehmen in die Pleite führen, dann sind in der Regel auch die Direktkredite futsch. So. Es ist aber, wie gesagt, mit wenn das Haus ständig bewohnt ist, gibt es keinen Mietausfall großartig und das Geld fließt und damit werden natürlich erstmal die Bankkredite abbezahlt und dann schlussendlich werden natürlich auch die Nachrangdarlehen dann getilgt. Ne? Aber das passiert erst ein bisschen später.
Welche Sicherheiten bietet ihr?
Also prinzipiell ist die Sicherheit das Vertrauen in uns, dass wir keinen Scheiß bauen, hauptsächlich. Ja, das muss man schon so sagen. Also von der Definition her sind qualifizierte Nachrangdarlehen Risikokapital. Ja? Normalerweise werden qualifizierte Nachrangdarlehen viel, viel höher verzinst. Aber da wir ja ein Projekt sind, das selber erstens keine Gewinnansprüche hat, weder an sich selbst noch an irgendwelche Beteiligten, an irgendwelche Akteure. Und wir wollen ja auch die sozialverträglichen Mieten bieten können. Deswegen können wir keine großartigen Renditen natürlich vereinbaren. Ne? Also unsere Direktkredite haben wir jetzt mal festgesetzt auf ein maximales, auf maximalen Zinssatz von 1%, wobei wir auch von einer bestimmten Marge einen Krediten nicht über, also nicht mehr als 100.000 Euro haben dürfen und die 1%er, die sind quasi voll, können wir nicht mehr annehmen. So, ne? Aber wir haben da andere Gestaltungsmöglichkeiten, da muss man halt einen anderen Zinssatz nehmen, dann ist das auch wieder okay. Genau. Und um das so klar zu sagen, es gibt an sich keine finanzielle oder materielle Sicherheit für den Direktkreditgeber oder Geberin dafür, dass alles glatt läuft. Diese Garantie gibt es nicht.
Aber eben Vertrauen und Erfahrung vom Mietshäusersyndikat ja. Und den Projekten.
Genau.
Wie komme ich jetzt quasi, wie werde ich mein Geld los oder wie kriege ich mein Geld bei euch angelegt? Direktkreditvertrag mit euch aktuell, eine Mail, persönlich vorbeikommen ist ja gerade eher schwierig.
Ja, also prinzipiell haben wir ja eine Webseite www.fruchtschranne.de. Darüber gibt es dann die ganzen Kontaktdaten. Wir haben auch Flyer, die wir verteilen, über die uns dann Leute erreichen können. Wir haben jetzt in den letzten Wochen einen Infostand auch gehabt am Nonnenhaus und an der Krummen Brücke, wo wir durchaus auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit haben machen können, aber halt extrem wenig im Vergleich zu ne, vor Corona. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zurück. Das wäre auch noch was fürs Wohnzimmer, denke ich. Aber prinzipiell würde man uns entweder über unsere Webseite, die E-Mail-Adresse, also info@fruchtschranne.de kontaktieren. Wer Beratung möchte und braucht und das gerne nochmal alles im Detail erklärt haben möchte, das machen wir entweder telefonisch oder per E-Mail, auch gerne persönlich, also auch in Corona-Zeiten, auch in Lockdown-Zeiten ist es möglich, geschäftliche Treffen durchzuführen. Wir sorgen dann dafür natürlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo Direktkreditinteressierte bei uns im Haus sind, dass da keine anderen fremden, also haushaltsfremden Personen quasi am Start sind und dann kann man sich auch persönlich treffen. Das geht schon prinzipiell. Wir nehmen da aber immer Rücksicht auf die persönlichen Bedürfnisse von den Leuten, die da mitmachen wollen.
Ihr wollt jetzt aber keine Kleinbeträge, sondern das geht los bei welcher Summe, die man übrig hat?
Prinzipiell ab 500 Euro bis hin, also für einen Einzeldirektkreditvertrag ist die maximale Grenze 10.000 Euro. Das hat die relativ einfache Bewandtnis, wenn wir zu viele große Kredite bei uns liegen haben und die werden aufgelöst, werden wir Probleme bekommen, die zu refinanzieren. Deswegen ist dieses Volumen von 10.000 Euro, das ist so ein Erfahrungswert aus dem Mietshäusersyndikat, das haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern das wurde natürlich auch mitgeteilt, dass man darauf gekommen ist, dass das gar keine schlechte Idee war, das so zu machen. Diese Summen sind dann die, die bei uns angelegt werden, zwischen 500 und 10.000 Euro. Wir haben auch Leute, die uns 20.000 Euro gegeben haben, ja, die kriegen dann halt 2 Zehner. Und dann steht auch noch mit drin, dass pro Kalenderjahr nur einer davon aufgelöst werden kann. Also das ist dann eine Sicherheit für uns, so dass wir nicht in finanzielle Bedrängnis kommen, nur weil jemand jetzt sein Geld wieder braucht.
Solidarisches und soziales Wohnen. Jetzt bringen wir nochmal das Büro aktiv und das Wohnzimmer in der Fruchtschranne ins Spiel. Da, Thomas, du hast vorhin auch gesagt, na, das Büro aktiv kann dadurch mehr in den Stadtraum zurückwirken, indem sie quasi jetzt auch als Eigentümerin auftritt. Wie meinst du das? Genau. Wie kann sich die Position vom Büro aktiv verändern, dadurch, dass euch das Haus dann mitgehört?
Ja, das ist natürlich eher jetzt eine Geschichte, die nach innen wirkt. Also wenn wir in der GmbH ja dann auch mitwirken, dann ist ja der Geschäftsraum sozusagen für uns näher als bei einem Vermieter, wobei auch wir überhaupt keinen Grund haben, uns über die Vermieter zu beklagen, also absolut nicht. Ich wollte auch noch kurz einflechten, dass wir natürlich im Vorstand diese ganzen Dinge natürlich mit den Mitgliedern abstimmen müssen und wollen, dass wir also da nicht sozusagen allein agieren. Für uns als Büro ist es natürlich aber auch eine Sicherheit, eine Kontinuität da in diesem Bereich zu haben. Also jetzt gibt's ja diesen Eigentümerwechsel und im Prinzip Gewerbeimmobilien, naja gut, in Zeiten von Corona ist das alles nicht mehr so einfach für beide Beteiligten. Aber im Grunde genommen bei dieser sehr guten Lage und ein optisch auch ganz ansprechendes Büro hier, da sind wir vom Mietzins her eigentlich gut aufgestellt. Und wenn das überschaubar bliebe, wovon wir ja dann gemeinsam ausgehen, wirkt das natürlich auch für unsere Arbeit positiv. Also wir sind ja da gefördert von Stadt und Land. Und natürlich ist dann das, was wir für Miete ausgeben, man kann das Geld nur einmal ausgeben, das fehlt dann natürlich an anderer Stelle. Und ich meine, wir haben natürlich die vorhin beschriebenen Arbeitsfelder der freiwilligen Vermittlung und der Orientierung, aber wir haben auch Veranstaltungen übers Jahr, die so ein bisschen Dauerbrenner sind. Also zum Beispiel sind wir beteiligt an der Neubürgerinnenbegrüßung. Da stemmen wir immer einen Markt der Vereine, dass wir also versuchen, jetzt Covid ausgenommen, eine repräsentative Zahl von Vereinen ins LTT zu bringen, dass die da auf Tischen sich vorstellen können, wer sie denn sind und was sie tun. Wir sind beteiligt an der regelmäßigen Ehrenamtsgala, dass also Tübinger Vereine im Prinzip Mitglieder benennen, die sich besonders hervorgetan haben. Und dies Jahr ausgefallen, der übliche Stand auf dem Weihnachtsmarkt ist natürlich auch ein Thema. Derweil haben wir auch Einzelprojekte, im Prinzip Bürgermentorinnenkurs ist so ein Stichwort. Dann auch unser Vereinswegweiser auf Papier. Wir haben also einen Wegweiser herausgebracht über die Tübinger Vereinslandschaft mit rund 500 Vereinen drin. Und da sind wir natürlich, wir gehen an solche Dinge auch entspannt heran, wenn die Stühle, auf denen wir sitzen, relativ gut situiert sind und nicht wackeln.
Danke, Thomas. Und jetzt nochmal die Schaltung ins Wohnzimmer. Soziales Wohnen und in den Sozialraum Stadt hineinwirken. Da gibt es bei euch auch Überlegungen, wie ihr wieder quasi euch sichtbar machen wollt. Was kann da passieren in Zukunft nach Corona vielleicht dann auch eher wieder?
Naja, wir haben alle Leute, die neben der Arbeit ziemlich viel machen. Ne? Wir haben eine Hausband hier quasi, die wird auf jeden Fall dann auch wie jede andere Band, die jetzt wahrscheinlich auf dem Trockenen sitzt, wieder viel nach außen wirken. Auch, also wir hatten auch vor ein paar Monaten hier ein kleines Garagenkonzert, wo das noch ging, wo wir einfach raus auf die Straße Lärm gemacht haben, um die Leute zu holen, auch die Nachbarn ein bisschen da auf uns aufmerksam zu machen. Des Weiteren auch hier und da mal einer, der schneidet oder einen Film dreht. Und weiß nicht, Annette ist Arbeitslosentreff und hat jetzt auch irgendwie eine App programmiert, die auch Preise gewonnen hat. Ja, genau. Weiß nicht, also da ist viel Potenzial, um nach außen zu gehen, auch in irgendeiner Art und Weise. Und dafür kann man das Projekt dann auch irgendwie nutzen. Ne? Also die Basis ist da, Internetseite ist da. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das sehen wir dann.
Und das ist dann hier, Robert ergänzt nochmal was. Mhm.
Ja, genau. Also vielleicht, um das nochmal kurz zusammenzufassen, also neben dem ganzen Infostand und E-Mails raushauen und so weiter, machen wir auch ein bisschen was auf der lokalen, auf der kommunalen Ebene. Wie der Mitch gerade schon gesagt hat, also Annette, eine unserer Mitbewohnerinnen, hat zusammen mit dem TAT, also mit dem Tübinger Arbeitslosentreff, ein Projekt eingereicht beim Tübinger Umweltpreis von den Stadtwerken und haben da den ersten Platz gemacht. Also super Sache, das bringt auch ein bisschen Publicity jetzt erstmal nicht für uns, weil da der TAT halt im Vordergrund steht, aber die Annette wohnt bei uns, Edge. So, und des Weiteren waren wir jetzt, um uns auch so ein bisschen gegenüber der Lokalpolitik zu präsentieren und zu zeigen, wir haben da Bock, wir wollen auch was machen, haben wir die Fragestunde für die Einwohnerschaft genutzt, die es ja gibt seitens Stadtrates bei jeder zweiten Gemeinderatssitzung, und haben da eine Frage eingereicht, und da ging es um Photovoltaikanlagen in der Innenstadt, woraufhin die Antwort war vom Herrn Sölke, normalerweise nimmt die Stadt eigentlich keine Stellung zu Bauvorhaben, aber da es von öffentlichem Interesse ist, haben wir trotzdem eine wunderbare Antwort bekommen. Und also solche Mittel müssen und wollen wir natürlich auch nutzen. Also wir möchten uns auch gerne bekannt machen, auch bei der Tübinger Politik, dass die auf dem Schirm haben, ey, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, als irgendwie Objekte an Heuschrecken zu verkaufen. Und das ist ja aber auch schon ausreichend passiert. So, das darf man jetzt natürlich nicht kleinreden. Also Tübingen ist da wirklich, und die Tübinger Verwaltung und die Tübinger Politik hat das auf dem Schirm, das, was getan werden kann und das, was gut gemacht werden kann.
Aber dass ein Projekt auch eben in sich einmischen kann in die Tübinger Kommunalpolitik, jenseits vom Thema Wohnen dann auch noch oder im weiteren Sinne. Das ist, kam hier jetzt richtig gut zum Ausdruck.
Ja, genau.
Vielen Dank an euch alle, ans Wohnzimmer, ans Büro Aktiv und an dich, Robert, hier im Studio für diese offenen Worte. Ich wünsche euch alles Gute beim weiteren Hauskauf. Wir verfolgen das gerne mit und laden euch dann auch nochmal ein, wenn vielleicht eine Zwischenstufe, Zwischenschritte erreicht sind, dann können wir gerne da auch nochmal was dazu machen. Toi, toi, toi. Und alle, die Direktkredite zu vergeben haben oder das eben ein bisschen Geld übrig haben, melden sich bei fruchtschranne.de.
Genau, ja, also vielen Dank für die Einladung, will ich auch nochmal zurückgeben. Hat uns riesig gefreut, zumal wir ja, soweit ich das auf dem Schirm habe, da selber gar nicht so arg viel gemacht haben dafür, sondern einfach nur präsent waren.
Ja, das gehört auch dazu. Vielen Dank an euch.
Ja, vielen Dank auch für Büro Aktiv aus.
Danke aus dem Wohnzimmer.